Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Mein Name ist Katharina Hübner, ich moderiere die heutige Sendung und in der geht es um eine Berghütte. Eine ganz besondere Berghütte insofern, als dass es auf der Hündeles Kopfhütte bei Pfronten im Allgäu weder Schnitzel noch Landjäger gibt, sondern ausschließlich vegetarische und darunter auch sehr viele vegane Gerichte. Seit mittlerweile 5 Jahren beweist die Wirtin Silvia Bayer, dass das ziemlich gut funktioniert und sie ist mir jetzt über Skype zugeschaltet. Hallo Silvia, herzlich willkommen.
Hallo Katharina, grüß dich.
Ja, eine vegetarische Hütte. Das klingt für viele Leute wie McDonald's ohne Pommes oder McDonald's ohne Burger. Was hat dich zu diesem Projekt motiviert?
Ja, für mich war es eigentlich klar, ich lebe selber schon lange vegetarisch und für mich war es klar, also ich koche wahnsinnig gerne und ich möchte einfach, wenn ich was Eigenes habe, dann so kochen, wie ich gerne koche und mit den Lebensmitteln, mit denen ich gerne koche. Und dann war so von meinen vorigen Hütten, Arbeitserfahrungen immer so auch die Nachfrage da. Ich habe immer mal eine Liste geführt, wie viel Nachfrage nach vegetarischem Essen sind. Und ich habe jeden Tag was auf meiner Liste gehabt und habe schon gewusst, die Leute sind da, die das wollen und suchen. Mein Bauchgefühl war auch so. Und deswegen war klar, wenn ich was Eigenes habe, das geht für mich nur vegetarisch. Und die Zeit ist reif und das hat sich auch bewährt.
Das heißt aber, du hast schon vorher über Jahre auf Hütten gearbeitet, jetzt aber ohne eine eigene zu haben. Hast da mitgearbeitet, oder?
Ja, genau. Ich war teilweise, also während meiner berufsbegleitenden Meisterschule habe ich gekocht auf einer Hütte. Und dann habe ich dann auf einer Hütte im Service überwiegend gearbeitet, 3 Jahre. Und habe da schon mal so meine Fühler ausgestreckt und geschaut und habe was gesucht. Und am liebsten wäre es natürlich auf dem Berg gewesen. Das war dann einfach ein großes Glück, dass die Ausschreibung kam für die Hütte. Ich habe schon auch unten immer wieder Sachen angeschaut, aber das allerbeste wäre schon auf dem Wald gewesen und so ist es dann auch gekommen, Gott sei Dank.
Super. Ja, ich habe gehört, dass dein Vorgänger auf der Hündeles Kopfhütte auch für seine Riesenschnitzel bekannt war. War das jetzt so, dass dir Leute gesagt haben, dass das vielleicht nicht die beste Idee ist, da so jetzt was völlig anderes zu machen?
Ja, es gab natürlich schon diese kritischen Stimmen oder Zweifler oder auch Leute aus meinem Freundeskreis waren schon skeptisch, weil sie halt auch Angst hatten, es geht alles schief und haben gesagt, nein, das kann ich nicht machen, du brauchst irgendwas für die Fleischesser oder Würstel für die Kinder und so. Und letztendlich denke ich immer, wenn was Neues kommt, gibt es viel Zweifel und Gerüchte und Gerede, das ist, glaube ich, auch normal ein Stück weit. Und sonst wird man halt verglichen, was weiß ich, da werden dann meine Wissenschaften mit dem Seite verglichen worden. Und so ist es immer eine gewisse Skepsis da, wenn man was Neues macht. Bei mir war es natürlich dann ganz was anderes, aber es ist halt meins. Und ich kann einfach nur mein Ding machen und dann ist es auch für mich richtig. Ja.
Du lebst selber auch vegetarisch, ne? Oder sogar vegan?
Ja, vegetarisch schon ganz, ganz lange. Es wird immer mehr so von selber vegan, ohne dass ich jetzt viel dazu tue. Also ja, so Sachen wie Milch trinke ich schon lange nicht mehr. Aber es ist immer wieder mal, also merke ich so, das tendiert so ganz allein in die Richtung. Und es ist einfach ein tolles Kochen, wenn man die tollen Lebensmittel hat und schönes Gemüse. Und dann ist das einfach schon was Feines, ja.
Ich finde das vor allem interessant vor dem Hintergrund, du kommst da jetzt nicht irgendwie aus der Stadt, wo es dann irgendwann hip ist, Vegetarierin zu werden, sondern vom Bauernhof. Und ich finde, da so im ländlichen Raum, da trifft man sonst eher selten Vegetarier, die das wirklich aus Überzeugung machen und nicht aus gesundheitlichen Gründen. Wie kam es dazu?
Ja, das ist schon, bei mir gab es so eine Art Schlüsselerlebnis, wenn man so will. Ich habe halt, wir sind ganz nah mit dem Vieh aufgewachsen. Also das war einfach eine sehr enge Situation auch teilweise, aber man hat einfach jedes Tier gekannt und war einfach, hat gewusst, die mag das jetzt, wenn du ganz vorne vorbeigehst, die mag gestreichelt werden, die andere steckt ihren Kopf her, die andere geht ihr zurück oder so. Man war einfach, man hat die Kälte auch ganz, ganz eng aufgezogen immer mit. Und dann irgendwann habe ich wohl mal die Frage gestellt, wo kommen die eigentlich hin? Die wurden dann im Abfall von den Vierhändlern irgendwann und damals war es dann so eine, die kamen dann alle nach Italien und wurden dann da gemästet und dann geschlachtet und wieder hergefahren zum Schlachten und so. Dann war das für mich so, irgendwie klar, da will ich nicht mehr mitmachen. Also das war einfach so ein Erlebnis, wo ich so dann angefangen habe zu sagen, nee, da mache ich nicht mehr mit. Und ja, heute ist es so, dass es, also es war jetzt bei uns in der Familie auch nicht so das Extremthema, weil meine Oma ja schon lange so gelebt hat, mütterlicherseits. Also das Thema, jetzt, dass man auch ganz anders essen kann, das war jetzt bei uns in der Familie auch immer schon da. Meine Oma hat sich so nach Wehrlandkost ernährt und hat da auch mit über 15 Portionen aufgemacht in Nettelwang.
Da muss ich einmal nachhaken. Deine Oma war Vegetarierin und hat in Nesselwang eine entsprechende Pension aufgemacht. Das muss dann ja auch schon lange her sein. Und das wurde angenommen tatsächlich.
Ja, genau. Das war so in den, sie war damals, oder wenn sie 1900 geboren, sie hat das auch mit 50 gemacht, also irgendwie in den Anfang 50er Jahren. Sie war so in der Reformbewegung dann daheim, hat dann so ihren Ernährungsstil gefunden mit der Wehrlandkost, mit also absolute Fleisch. Fischlose Kost, auch mit ohne Zucker, ohne Weißmehl und hat dann auch für sich, für die Gesundheit was gesucht und hat das so für sich entdeckt und hat dann eine kleine Pension gehabt, wo auch jeder gesagt hat, wer soll denn da kommen, da will doch keiner hin. Und das, also sie hat immer Gäste gehabt und die einfach das geschätzt haben, das frische Essen, die hat dann gekocht für ihre Gäste, hat mit denen auch Wanderung gemacht und Gymnastik und das war so ein ganz heilliches Ding, was sie da gemacht hat. Und hat immer ihre treuen Gäste gehabt, die ihre Sommerurlaub gemacht haben.
Das ist abgefahren, muss ich sagen. Also.
Ja, da fühle ich mich manchmal so wie in ihren Fußstapfen so ein bisschen, weil das war damals auch, und jeder hat gesagt, ach nee, und was, wer will denn das und so. Und das war bei mir ja auch so teilweise. Ich habe gesagt, nee, da kommt keiner und das geht keine 3 Monate gut. Und ja, und es ist eigentlich das Gegenteil eingetroffen. Und das ist so, in der letzten, ich habe ganz selten auch inzwischen Gäste, die gar nicht wissen. Vorgestern war einer da. Fenster gesagt, ja, gib's mir was, gib's mir wieder so eine Wurst. die anderen Gäste am Tisch, die das gehört haben, die haben schon gelacht. Die lachen dann schon. Dann sage ich, oh, mit der Wurst, das wird schwierig. Ja, aber, und er hat vor über 5 Jahren, also kurz bevor die anderen dann aufhören, hat er mal hier so eine gute, riesen, knackige Wurst gegessen. Dann sage ich, ja, das war dann gerade vor mir noch und du bist jetzt hier eben auf der Hütte mit dem Konzert gelandet. Dann hat er gesagt, ach, das habe ich jetzt gar nicht gewusst. Dann hat er gesagt, ja, dann ist da ein Käsebrot.
Okay.
Dann habe ich das Käsebrot gemacht und habe gesagt, ja, der Herr vom Tisch 10 wird jetzt deine Wurst abholen. Dann habe ich schon wieder lachen müssen und dann hat er beim Zahnarzt gesagt, also die Wurst war sehr gut. Das war
super. Super.
Das sind so seltene Situationen, wo ich mal habe, weil die meisten wissen auch schon, die kommen extra eigentlich wegen Essen und das ist so irgendwie, sagen sie, und jede Familie ist ja Veganer oder auch Vegetarier dabei und sagen, Mensch, da können wir alle mit und man muss sich überlegen, wie ist die Suppe oder von den Plänen, ist es Rindfleisch oder sonst was, wir machen das auch. Es ist halt durchgängig einfach. Durchgängig vegetarisch alles und auch die Veganer ist dabei, weil die sind ganz stark im Kommen, die Veganer freuen sich sehr.
Ja, das glaube ich. Ich meine, es ist ja auch so, wenn man sich so die konventionelle Lebensmittelproduktion anschaut, da ist ja, also wenn man jetzt sich vegetarisch ernährt und aber konventionelle Milch und Käse und so weiter konsumiert, das ist ja auch alles, wenn man mal ehrlich ist, da ist ja ziemlich viel Unschönes dabei.
Ist auch ein Trauerspiel, ja. Ist auch ein Trauerspiel, wie das mit den Tieren geht, da habe ich mich wirklich aufgehört. Ja, ja.
Ja.
Absolut, das ist richtig. Deswegen ist so die Bewegung hin zu dem möglichst pflanzlichen ist schon die richtige Richtung. Absolut. Und es gibt ganz viele Leute, die so ein Umdenken haben und die sich einfach freuen auch, dass es so ein Angebot gibt auf dem Berg eben.
Aber wirst du da auch mal, wirst du mal angefeindet auch? Also ich meine, Nörgler gibt es ja immer und überall.
Ja, also ich muss sagen, bei meinen Gästen gar nicht. Also ich habe da, gar keine schlechten Erfahrungen. Ich habe so tolle Gäste, die sich eigentlich nur freuen. Der eine oder andere ist, also wie der jetzt mal verwundert. Aber die probieren dann auch mal was aus und sie sagen, oh, das hätte ich jetzt sonst nie gegessen. Die Lasagne zum Beispiel, das ist auch gut und man ist auch satt geworden. Und nö, aber so wirklich, dass sie da so negative Meldungen haben oder Konfrontationen gar nicht. Es entstehen so Diskussionen oft auch zwischen den Gästen. Und es ist oft ein so das Gleiche, dass jeder sagt, mein Gott, früher hat man auch nicht so viel Fleisch gegessen und was mir die Viecher alles antun, ist eigentlich grausig und das, ja, es geht eher so in die Richtung. Also, ne, da habe ich Ja, habe ich gar nicht, gar keine irgendwie Anfeindungen oder sonst was, nee.
Und so im Dorf jetzt, also ich meine, klar, du bietest ja Bergkäse und Milchprodukte und so weiter an, aber wenn du sagst, dass es eigentlich mehr deine Überzeugung ist, dass man sich davon wegbewegen sollte, langsam, das widerspricht ja so ein bisschen dem, was irgendwie im ländlichen Raum im Allgäu verbreitet ist, so ja, der Landwirtschaft.
Ja, also ich bin generell, das habe ich, war jetzt noch nie so mein Ding, dass ich sage, ich bin missionarisch unterwegs, mhm, hänge mein Konzept an die größte Glocke oder stelle es vorne hin, sondern ich koche einfach so, wie ich gern koche und ich sehe auch, dass die Leute darauf eingehen, nachfragen und dass die Bewegung so da ist und dass immer mehr Leute uns sagen, ich will einfach wissen, wo mein Essen herkommt und wenn ich Fleisch oder auch Milchprodukte esse, das so am liebsten, möchte ich halt wissen, dass es am besten noch auf Hochisch oder die Kühne Hörner haben und so weiter und wenn man so die Richtung auch unterstützt,
ja.
Ja, es ist auch für die Landwirte wieder gut, wenn sie sagen, sie können sich einfach auch in den Nischen dann behaupten und ja, und immer mehr und immer größer braucht man eigentlich nicht.
Ja.
Haben wir schon zu viel.
Ja, ist richtig. Nochmal Stichwort Wurst von eben. Wovon du ja sprachst. Ich habe mir natürlich mal deine Speisekarte angeschaut im Internet. Hört sich auch alles fantastisch an. Was mir auffiel, da sind jetzt auch keine Ersatzprodukte, keine, was weiß ich, Tofu oder Seitanwurst. Das ist wahrscheinlich eine bewusste Entscheidung.
Ja, war ich jetzt noch nie so ein Freund davon persönlich auch, wo ich sagen muss, es entspricht jetzt so auch meiner persönlichen Essgewohnheit auch, wo ich sage, ich brauche jetzt nichts, wo ich sage, ich möchte ein Ersatzprodukt, das dann so schmeckt oder sich so anfühlt, wie jetzt zum Beispiel eine Wurst, mhm, oder ein Stück oder ein geschnetzeltes oder so, brauche ich eigentlich gar nicht, sondern das ist einfach schön mit lebendigen, mit guten Lebensmitteln zu kochen, die auch auf guten Boden gewachsen sind. Da bin ich so ein Freund von der biologisch dynamischen Landwirtschaft, wo ich auch mein zweites Lehrjahr gemacht habe damals, wo ich einfach diesen Geschmack und diesen Wert und die Lebendigkeit von den Lebensmitteln kennengelernt habe. Und ich bin heute noch, wenn ich die Karotten von der Alp habe, die frischen, da habe ich so viel wie möglich, dann schmeckt die Lasagne nochmal anders wie jetzt mit meinen sonstigen Bio-Karotten. Weil es ist unglaublich. Die haben ein Aroma in sich, das ist einfach ein Traum.
Du nimmst Karotten von der Schwäbischen Alb, oder? Mhm. Okay, weil du da noch Beziehungen zu.
Ich habe damals in ländlicher Hauswirtschaft gelernt habe. Genau, und dann ein Jahr daheim war und ein Jahr eben das zweite Lehrjahr auf dem Demeterhof und dann von der Glocke gemacht habe damals. Und da gab es dann auch für mich so die Erfahrung mit dem. Beim Ackerbau und wir haben Kartoffeln, Karotten und Getreide auch und so. Und das war eine richtig tolle Erfahrung. Also viel Handarbeit auch und ja, einfach so dieses ganze Einbeziehen von den kosmischen Kräften, das ist so, das finde ich mit einfach wie die wohltuendste Anbauweise für alle.
Erzähl uns noch mal was über die Karte, über die Gerichte, die es bei dir gibt.
Vom Essen her, also wir haben eine kleine Brotzeit-Karte, die gibt es eigentlich immer. Da ist zum Beispiel unser hausgemachte, wir machen Fläschle selber, wir kochen alle unsere Abschnitte aus jeden Tag und machen unsere Gemüsebrühe damit selber, die immer ein bisschen anders schmeckt, aber immer so von diesen Abschnitten einfach, die alle noch Geschmack abgeben, da profitiert. Du bist im Fleisch und Bällensuppe innen drauf, dann haben wir ein Parkettbrot mit dem McAlber-Bergkäse. Wir machen selber vegane Aufstriche, da gibt es das Vegabrot, das auch sehr beliebt ist, das sind immer ein bisschen andere Aufstriche, meistens einer mit rote Beete oder einer mit dann Fenkelpaprika oder mal auch ein bisschen schärfer oder in Richtung Pesto dann auch mal. Das Vegabrot gibt es da eben, also auch eine vegane Brotzeit. Dann ist da drauf das Sennerbrot, das ist so ein kleiner Barber-Snack, so überbacken mit dem Sennerschmaus, auch sehr beliebt. Mhm. Saure Käse, aber richtig deftiges, für die so mit Zwiebel, Bauernsoße. Das ist so die Brotzeitkarte, die es immer gibt. Und dann haben wir wechselnde Tagesgerichte. Da sind halt die Käsespätzle schon sehr beliebt. Und eben auch, was ein zweiter Renner geworden ist, ist die vegane, glutenfreie Zucchini-Lasagne, die ist mit weißem Mandelmus überbacken. Da freuen sich halt auch die Leute, die einfach zum Beispiel eine Glutenunverträglichkeit haben, weil da anstatt der Nudelplatten einfach die Zucchini-Scheiben drin sind roh. Und die Füllung ist mit Karottenkräuter, Tomate und Zwiebel und dann das mit dem Mandelmutter backen, das ist ganz toll.
Das hört sich total lecker an, davon habe ich irgendwann sogar auch schon mal gehört. Aber jetzt wäre meine Frage, wird man davon auch satt? Also, weil das klingt auch so nach Low Carb irgendwie. Wenn ich mir vorstelle, dass ich 5 Stunden wandern war.
Genau, das hat jetzt keine Kohlenhydrate in dem Sinne, im klassischen Sinne, genau. Dadurch, dass dann die Cashewnüsse drauf sind und es einfach auch eine schöne Portion ist, habe ich eigentlich noch nie jemand, ich versuche auch die Portionen schon so zu machen, und wenn auch jemand sagt, also reicht dem jetzt nicht. Also, dass er immer noch Nachschlag sagen. Von der Lasagne ist man einfach so angenehm satt. Ja? Also ältere Damen oder so, die essen dann genau eine halbe Portion, weil sie sagen, es reicht ihnen. Man ist einfach angenehm, hat keinen Hunger mehr, ist angenehm satt, aber nicht so schwer und so träge, wie man oft nach einem Tellerkäse Ja, Salat dabei, dann Salatschüssel mit oder ohne Bärentee. Auch bei meinem Biobauer ein auf dem Wochenmarkt und das ist immer auch wechselnd und nach Jahreszeit alles mögliche reingeschnippelt, Paprika, Tomate, Gurke, Fenchel, rote Beete drüber, dann machen wir also die Kannelmischung, die röscht man an, mit Buchweizen, Sesam, so ein bisschen Sonnenblumenkerne, die tun wir anröschen und ein bisschen verzaubern und das macht Johanna immer ganz toll und das ist so über dem Salat auch dann eine ganz schöne, gesunde und leckere Ergänzung eigentlich.
Die Johanna, das ist deine Tochter, richtig?
Ja, genau. Die arbeitet nur 2 Tage in der Woche und macht immer den Abend. Ich habe 2 Mal lang abends auf, bis 9 Uhr dann. Und dann kommt sie immer und eine Mitarbeiterin, die machen dann miteinander den Abend.
Ist das so ein bisschen ein Familienunternehmen oder was für ein Team hast du da auf der Hütte?
Ja, also ich würde schon sagen, wir sind so ein internationales Familienunternehmen. Ich habe dann schon meinen zweiten Lehrling. Der erste ist der Ari, den ich übernommen habe. Und die gehören alle so zur Familie oder so. Also wirklich, das passt ganz toll. Der hat die Ausbildung bei mir gemacht, so Fachkraft und Gastgewerbe. Und mein zweiter Auszubildender hat jetzt im August angefangen. Ja, die machen sich alle ganz toll.
Wenn du sagst international, wo kommen die her?
Aus Pakistan zum Beispiel.
Ah ja.
Genau. Die haben hier in dem Helferkreis einfach in Nesselwang, ich bin ja auch Nesselwang, die sich einfach sind die betreut worden und dann eben auch von einer Freundin und daher der Kontakt und dann, ja, aber ich sage, wir probieren es einfach mit der Ausbildung und das war wirklich für beide eine Win-Win-Situation. Also das ist richtig toll. Da haben wir auch zum Beispiel einmal im Jahr haben wir dann einen pakistanischen Paar bei uns. Ausschließlich vegetarische, pakistanische Gerichte. Und das ist inzwischen sehr beliebt, da fragen sich immer, wann ist das wieder? Und ich stehe dann immer da mit Depp, weil ich immer die Namen nicht merken kann und sage, hallo Tiki und wo geht das, was ist das und wohin, und das ist immer recht lustig. Aber es ist wirklich auch ganz eine tolle Küche und dann hat er natürlich seine Gewürze und so. Und
ja.
Richtig schön.
Wann ist das normalerweise so ungefähr? Also im Sommer oder im Herbst oder ganz spontan? Oder?
Im Herbst, wir machen das meistens im Oktober. Das ist immer ein Tag im Oktober, meistens auch der lange. Einer der langen Tage, Mittwoch oder Donnerstag, weil dann viele Leute auch sagen, die kommen abends von Laub und so. Ja,
ja, hast du jetzt, gibt's...
Verkaufen wir dann halt bis Sonntag noch. Da gibt es dann immer noch der Mann eine eigene Karte und wir hießen die pakistanische Flagge. Und dann haben wir, ja, das ist echt immer recht beliebt.
Ja, wann ist es? Also Oktober haben wir ja bald. Habt ihr schon ein Datum?
Wir haben noch kein Datum gemacht dieses Jahr, nee. Aber es steht an, ja. Ich habe schon nachfragen, das stimmt, das steht an. Wird dann auf unserer Homepage sein. Also auf unserer Homepage sind immer die aktuellen Sachen drauf, was so passiert.
Alles
da habe ich natürlich von meiner Familie, meine Mama voll im Hintergrund, die schon die wichtigste Bodenpersonal, die backt auch Kuchen oder bringt mir was, wenn irgendwas aus ist. Und ja, die ist immer eigentlich zur Stelle. Meine Schwestern alle mit Kindern, also irgendjemand ist immer greifbar, wenn die dann auch mal irgendwie, wenn mir Leute ausfallen oder ich halt einfach in irgendeiner Form Hilfe brauche, dann ist das ganz toll, dass für die Familie da entsteht und ich weiß immer, da das ist toll, voller Rückhalt.
Das heißt, die sind alle auch in der Region geblieben, deine ja. Schwester. Du hast 2 Schwestern, richtig?
Ich habe 2 Schwestern, genau. Die mittleren sind alle in Nesselmann und das ist richtig toll, ja. Wenn nicht, das ist einfach schön. Ja.
Sind die in der Landwirtschaft aktiv? Also beziehst du über die auch Produkte? Oder?
Also meine Schwester hat die Landwirtschaft schon übernommen. Das ist nicht mehr aktiv hoch. Wir haben nur die Pferde nur da, wir machen das Heu selber zusammen. Und jeder baut uns seinen Garten so an, was er so braucht. Aber da ist jetzt nichts Großes. Ist vielleicht noch was, was man mal wachsen könnte, dass man sagt, okay, man könnte mal schauen, was kann man so anbauen. Ja, wobei das auch eine Sache ist, man muss es ja auch einfach arbeitstechnisch leisten können. Ich habe jetzt auf der Hütte den Kartoffelturm gemacht diesen Sommer und der ist richtig, da habe ich schon die ersten Kartoffeln raus. Da wächst auch viel, so auf über 1000 Meter. Also so ein paar Sachen, meine Kräuter habe ich eh ganz viel oben. Und ansonsten unterstütze ich gerne einfach die Gemüsebiobauern, dass die auch gut was verkaufen können mit mir.
Ich muss gerade einmal nachfragen, habe ich richtig gehört, Kartoffelturm oder was hast du gesagt?
Ja, Kartoffelturm, ja.
Wie muss man sich das vorstellen? Ich kenne nur Kartoffelbeete.
Ja, weil ich habe ja nicht groß jetzt Flecken drumherum oder so, da fand ich die Idee toll. Also der Plan ist langfristig, dass ich einen Hortus anlege. Ich habe schon angefangen. Das nennt sich Hortus Montana. Das ist eine Art, einfach zu gärtnern, wo immer was blüht. Jetzt mein Anliegen ist eigentlich mehr auch Blüten und Futterpflanzen für die Insekten zu haben. Mhm. Da habe ich schon eine kleine Blumenwiese. Ich tue da einmal Stück für Stück bearbeiten in diesem steilen Gelände um die Hütte rum, mache Mauern mit Steinen, wo dann die Wärme gespeichert wird und es dann wieder abhebt und es blüht schon einiges. Und auch zu so einem Hortus ist zum Beispiel auch eine Idee, das habe ich aus dem Buch von Markus Gaschke, der diese Idee in die Welt gebracht hat, dass man einfach mit so einem, zum Beispiel mit so einem Draht, wie so ein Schafzahnbraten, ein bisschen kleinmaschiger, einen Kreis macht, mit drei Fällen drum vielleicht, dann kommt da schon gute Erde rein, außenrum Heu, damit die Erde nicht rausfliegt. Und dann schichtest du, während du das voll machst, die Kartoffeln so außen hin. Mhm. Dann lachst du nicht durch das Gitter so raus.
Ah ja, okay.
Das ist toll, das sieht lustig aus. Ich hätte nie gedacht, dass da was kommt, weil ich dachte, Gott, das ist schon, wie kann ein Punkt da unten so. Aber auf einmal ist der explodiert. Und der Markus Gaschke war auch schon mal bei mir und hat gesagt, bei uns, ihr habt da so viel Regen im Allgäu. Allmächtig, wenn wir so viel Regen hätten, wie ihr weißt, die haben so viel Trockenheit. Und bei uns haben wir doch das Riesenglück, dass es immer wieder genug regnet, dass man einfach, ja, die Winter haben und die genug Regen haben am Berg einfach. Das ist schon super. Also meine Kartoffeln, meine Bergkartoffeln sind schon was geworden.
Super. Aber du musst noch zukaufen, oder? Ich meine, ein Kartoffelturm, das ist wahrscheinlich so ein Bruchteil von dem, was benötigt wird. Oder ist der jetzt so riesengroß, dass...
Ja. Letztendlich mache ich mit meinem Konrad, mein Demeterbauer von der Alp, der weiß schon, dass ich jetzt dann mal mit dem Hänger komme und dann hole ich meine 10 bis 15 Sack Kartoffeln und die Karotten eben auch und die kann ich dann auch so lagern und die gehen dann einfach weg. Da gibt es auch Bratkartoffeln, die sind auch ganz beliebt, jetzt ein paar Stück Bratkartoffeln oder Fellkartoffeln mit einem schönen Dip, mit einem Veganen oder mit einem Kräuterdip und ja, aber halt so ein bisschen die Jahreszeit dann auch hergibt. Die Alblinsensuppe ist auch total beliebt bei uns, wo ich jetzt wirklich dachte, nein, ich mache im Sommer mal eine Pause, aber die Leute haben immer nach unserer Linsensuppe gefragt. Ist auch die Albleise, die auf der Schwäbischen Alb wieder heimisch wurde, ganz eine tolle, feine Linse mit einem super Geschmack, ganz eine tolle Konsistenz auch.
Ja, die sind super, ich kenne die. Ich wohne ja hier neben der Schwäbischen Alb, das ist echt eine feine Sache.
Genau, die wurde ich auch von dort, genau. Der bringt es mir natürlich auch, weil da macht man einen Ausflug, da kommt dann ein letztes Auto voll und bringt mir das auch. Das ist schon toll.
Wie sieht denn eigentlich so ein typischer Arbeitstag auf der Hütte aus? Das ist ja wahrscheinlich irgendwie, der ist wahrscheinlich recht lang, oder?
Ja, schon. Also, ich zähle jetzt nie so die Stunden, das ist jetzt nicht so mein Ding, aber ich fange halt, ich fange daheim an, dass wir mit E-Mails checken und mit AB abhören zum Gucken, ob es eine Reservierung gibt und Sachen beantworten und sowas schicken. Und dann fahre ich mir im Ort, hole nochmal ein frisches Brot, was ich brauche, oder fahre auf den Markt, nach Kempten als Wochenmarkt, zweimal in der Woche, ja, kaufe mir die Sachen ein. Normal fängt einer von uns um 9 oben an oder wir alle zusammen dann spätestens um 9:30 sind. Wir vorbereiten, um 11 machen wir auf. Ja, es geht Kühlschränke füllen, das ganze Geschnibbel ist bei uns viel, den Fleischbad machen wir alle von Hand. Das ist dann schon, also machen wir schon Mengen, so 10 Kilo Mehl auf einmal. Hui. Das sind dann doch, also muss man auch machen, also richtig den Teig gut bearbeiten und dann ist die Küche relativ klein, also ist immer so ein bisschen logistische Sache, wann macht man was, damit man dann mit den 4 Platten auskommt, wenn es losgeht. Und dann kommen die ersten Gäste auch schon 10:30, je nach Wochentag oder Wetter. Und können sich natürlich schon immer hinsetzen und auch schon was trinken. Und um 11:30 gibt es dann Essen. Ja, und dann bin entweder kommt der Ali, der ist wirklich top, der macht alles, der kocht super, der ist total fit. Und ja, oder ich, je nachdem, wir wechseln uns da ein bisschen ab. Bin ich im Service und die Gäste inzwischen kommen sie ans Fenster, bestellen da und holen es am anderen Fenster ab und kommen an den extra Tisch zum Zahlen. Also das hat sich jetzt so bewährt in der jetzigen Situation, dass wir so ein bisschen nicht mehr so viel laufen und hingehen, und das ist eigentlich eine ganz fixe Lösung, haben wir festgestellt. Ich habe auch viele Plätze und Bildung geschaffen mit einzelnen Plätzen, wo viel Platz ist, Terrasse ist lustiger. Das hat sich alles bewährt bei uns so. Und dann geht es einfach so nonstop durch, oft so bis 4, 5, dann wird mal ein bisschen ruhiger, manchmal aber auch nicht. Wenn so die langen Abende sind, dann kommen die Leute auch nach der Arbeit noch, oder dann kommen die Kaffeetrinker, die dann noch unsere guten hausgemachten Kuchen sehr schätzen. Die Hanna macht veganen Kuchen, die macht vegane Proteinpfannen, am Wochenende immer. Oma macht einen himmlischen Festkuchen, Dinkel- und Mohnkuchen. Also die sind einfach schon sehr beliebt, die hausgemachten Kuchen einfach. Und der Bio-Kaffee, und also die Leute haben schon, die schätzen das schon auch, dass man dann so eine schöne Auswahl hat, und wir haben ganz viele verschiedene Tees einfach auch, wo sie sich dann aussuchen können. Und dann, ja, ist letztendlich im Sommer, oder wenn es dann wieder dunkler wird, ist schon um 5:30 wird es dann ruhiger, ja, und dann fängt man mit Aufräumen und Küche putzen, und es ist dann immer nur so 1 bis 2 Stunden plus, bis dann alles fertig ist, und nachdem, was zu tun ist, ja, und dann bin ich normal so zwischen 7 und 8 daheim, wenn es ein relativ normaler Tag ist. Nicht. Aber es gibt auch immer wieder mal was zu feiern oder dann mal Ausnahmen. Aber so in der Großen und Ganzen sind es so.
Bleibt da noch Zeit für Hobbys oder sowas wie Urlaub?
Ich bin ja Urlaub, ja. Ich nutze schon, also ich habe jetzt die letzten Jahre schon immer mal die ruhigen Phasen genutzt, oder ich bin jetzt nicht so der viel weit wegflieger, aber im November ist so eine ruhige Phase, und wenn ich da mal irgendwie, bleibt mal 5 Tage in Rom, letzten November, das war einfach schön, so. Oder im Prinzip bin ich auch gerne bei uns im Allgäu unterwegs, oder erkunde mal so wieder die Gegend und erhole mich da eigentlich auch sehr gut, ja. Ich habe mit 50 den Wunsch gehabt, das ist ja schon 5 Jahre her. Da habe ich gesagt, so, ich will einmal mein Leben in die Karibik. Das ist mein Wunsch mit meinen Kindern. Und dann haben die Jungs alle gesagt, dann müssen wir gleich nach Kuba. Und dann haben wir das gemacht. Ja, das war eigentlich so der letzte große Trip, wo ich gesagt habe, okay, das war auch toll, ist schön. Aber so momentan geht es mir so, dass ich sage, aha, ja, bin ich jetzt da nicht groß irgendwo hin und. Ja, ich hole mich auch sehr gut daheim. Ja.
Es sind ja momentan auch nicht die allerbesten Reisezeiten, so mit der Corona-Situation. Da wollte ich nochmal fragen, hast du jetzt irgendwie in diesem Sommer gemerkt, dass, hast du was von Corona gemerkt an den Besucherzahlen oder?
Ja, also ich hab schon das Gefühl, dass insgesamt mehr Leute noch da sind wie sonst in den Ferien. Deswegen war halt auch mein Gedanke, ich biete einfach nur mehr Öffnungszeit, dass ich das Ganze ein bisschen besser verteilen kann. Und wenn ich sehe, so wie die Montage, Dienstag auch besucht sind, dann habe ich schon früher noch mehr Leute da, die eigentlich in Bayern und in Deutschland Urlaub machen.
Das waren sonst deine Ruhetage, richtig? Montag und Dienstag? In anderen Jahren?
Jetzt habe ich normal Ruhetage.
Ja, okay. Und jetzt ist tatsächlich jeden Tag geöffnet.
Genau, ja. Ich habe das große Glück, dass ich eben sehr mit meinem Personal, meine Mitarbeiter so gut, dass ich so ein tolles Team habe und auch ein paar Leute habe, auf die ich so zugreifen kann, ja oder nein, das ist alles okay. Und da bin ich schon sehr, sehr gesegnet, und von dem her habe ich gesagt, gut, das probieren wir jetzt mal, dann schauen wir, wie es uns alle geht im November, und ja, ich mache mich da jetzt weiter verrückt, ich bin dann auch einfach, ja, mehr oder weniger fast immer da, nehme ich dann schon auch mal raus, tageweise oder mal stundenweise sowieso. Das geht dann schon alles.
Ich wollte gerade fragen, also so komplett durcharbeiten, das ist doch zu anstrengend, oder? Also wenn man irgendwie den ganzen Sommer jeden Tag, oder bin ich dazu verweichlicht?
Ja, nein, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, es ist, glaube ich, so, Also jetzt für mich ist es so ein bisschen eine Kopfsache. Ich kann mich jetzt da verrückt machen und sagen, oh, ich habe ja gar keine 2 Tage mehr frei, ein Stück oder sonst was. Es ist sowieso, also ich habe gesagt, gut, ja, es ist immer mal was. Ich versuche dann schon, dass ich mal einen Tag habe oder mal einen halben, das finde ich auch schon gut und mache mich jetzt nicht weiter verrückt, weil für mich ist auch das Arbeiten so, es ist für mich einfach so sinnvolle Lebenszeit. Mhm. Dann auch immer, wenn mir jetzt zum Beispiel dann wieder heim, wenn es so gut geht, und sobald ich durch bin, geht es mir wieder gut. Dann bin ich eigentlich immer in meinem Element und da kriege ich auch ganz viel Energie wieder zurück. Mhm. Von dem her erschöpft mich das nicht so negativ. Ich bin schon müde am Abend auch, aber ich kann dann auch einfach mich jetzt noch mit jemandem treffen oder ein Buch lesen oder ratschen und erholen mich dann gut. Und wenn ich dann genug schlafe, ist das alles okay. Wenn ich zu wenig schlafe, wird es kritisch.
Ja.
Weil ich bin ja auch keine 20.
Ja, aber das hört man selten von Leuten, dass sie sagen, ja, wenn es ihnen mal nicht so gut geht, wenn sie dann bei ihrer Arbeit sind, dann geht es ihnen wieder gut. Das ist schon schön.
Ja, das ist das Tolle bei mir. Deswegen bin ich da echt an diesem gesegneten Platz und bin eigentlich, denke, was will ich eigentlich? Es ist einfach nur schön, es ist einfach nur toll. Ich habe ein tolles Team, ich habe einen absolut tollen Arbeitsplatz, ich habe tolle Gäste. Also, ja, es ist so alles schön, es ist einfach toll, wenn es so ist, ja. Und ich darf am Abend müde sein, das ist in Ordnung. Und ich habe meine guten Freunde, die einfach auch, die ich jetzt nicht vernachlässige oder so, ja. Mhm. Ein sehr schönes, lang gebautes soziales Netzwerk, das da ist, in meiner Heimat, in meiner Gegend. Und das ist toll, ich bin ja immer da, die kommen dann einfach auch zu mir zum Beispiel. Und ja, das ist einfach sehr schön. Das gibt auch sehr viel Kraft.
Mhm. Wie stellst du dir die nächsten Jahre vor? Du machst die Hütte so weiter oder soll sie ein bisschen vergrößert werden oder willst du noch mehr Gemüse da anbauen?
Ja, also die Hütte selber würde ich jetzt nie verändern. Ich würde da nie was verändern. Wir haben die Küche einfach im Zuge der, dass ich jetzt einen elektrischen Strom habe. Da habe ich die Küche einfach ein bisschen optimiert von den Arbeitsabläufen her oder was einfach das Arbeiten selber ein bisschen leichter macht. Oder ja, das schon, aber sonst an der Hütte selber würde ich nie was verändern.
Ganz kurz dazwischen gefragt, ganz kurz, wie viele Leute haben da Platz? Das hatten wir noch gar nicht.
Also in der Hütte habe ich 5 Tische. Das ist eine Handvoll Tische. Mhm. Und also wenn dann schon mal 30, 35 ist, dann schon knackig voll, ja. Dann ist es schon, also alles zwischen 25 und 30 ist okay. Ja. Und außenrum, da ist es jetzt schon, da verteilt sich dann schon. Also da gibt es dann mit Platz für mehrere, die dann einfach so richtig um die Hütte rum auf sich verteilen und zwischen mit verschiedenen Tischen, kleine, größere und so. Ja, aber von dem her, mein Projekt ist schon eher, was wir jetzt auch angefangen haben in der Löwenzeit, den Steilhang zu bearbeiten, da zu terrassieren und dann auch wirklich auch Wege zu haben, wo die Gäste durchplanieren können und schauen können, was wächst denn da. Was immer irgendwas blüht. Also ich freue mich schon an meiner kleinen Blumenwiese und habe halt so, ja, das ist so der Hortus, den Hortus aufbauen und gucken, was denn da so weg und blüht. Habe auch viele Wildbienen oben, die freuen sich jetzt schon an dem, was da wächst. Das ist ganz toll. Das finde ich einfach, kann man der Natur wieder zurückgeben, so gut es geht. Und das ist richtig Arbeit, weil es einfach so steil ist, das ist alles Handarbeit, da muss man wirklich immer ja, von Hand irgendwie das bisschen bearbeiten, dass man dann was anderes ansehen kann oder dass man es mal da kriegt und Steine hinschleppen und so, ja.
Mhm.
Ja.
Das hört sich super gut an, Silvia. Ich glaube, diesen Herbst, also ich weiß schon länger, dass es deine Hütte gibt. Ich wollte da auch schon länger mal hin und ich habe es noch nie geschafft. Aber ich glaube, jetzt muss ich es mir wirklich mal vornehmen, bevor Weihnachten und so weiter kommt, also bevor das Jahr umgeht. Es ist ja so, ihr habt ja auch durchgängig den Winter über offen. Ihr liegt auf knapp, auf welcher Höhe liegt ihr? 1180?
180 Meter.
Ja.
Genau, und habe halt auch im Winter mein Winterfahrzeug, wo ich dann die Bahn selber räume, wo immer auch so eine Schlittenbahn ist, dann habe auch noch ein paar Schlittendamen, wenn einer keinen dabei hat. Und das ist auch toll im Winter. Also das ist auch immer wild, ist logistisch nochmal eine andere Herausforderung. Also das weiß man ja auch, wenn man eine Hütte nimmt.
Mhm.
Mir liegt es auch, da kommt mir wieder meine Kindheit auf dem Bauernhof zugute, dass mir einfach, ja, mit Fahren, mit jeglichen Gerät, Traktor oder Anhänger oder rückwärts oder vorwärts, das juckt mir alles nicht. Also da dann macht mir nichts aus und deswegen braucht man da auch. Muss man Holz ja selber nachfahren und so weiter und im Winter alles und räumen. Und da ist das schon ein richtig guter Background, den man da so hat.
Ja, das glaube ich gerne. Ich komme selber auch vom Land, aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Dann, wie gesagt, ich schaue mal vorbei diesen Herbst noch. Freue mich, dass wir es geschafft haben, jetzt doch unser Gespräch zu führen.
Ja, ich freue mich auch, Katharina. Vielen Dank. Ja.
Und genau, wünsche ich dir weiter alles Gute. Und genau, nach außen hin verabschieden wir uns hier auch.
Ja, ich danke dir für das schöne Gespräch und alles Gute.
Danke dir auch.
Ja, tschüssi.
Genau, ciao. Also, wenn euch da draußen unser Podcast gefällt und ihr keine Episode mehr verpassen wollt, dann abonniert uns gerne gleich hier oder auch unsere Newsletter auf www.outdoor-magazin.com. Natürlich findet ihr uns auch gedruckt am Kiosk oder per Abo in euren Briefkästen, ebenso natürlich auf Facebook und Instagram. Bis bald!
Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.